Hier hört das Tagesinfo vom 10. Oktober 1991.
Das politische Tagesinfo
von Radio Dreieckland aus Freiburg.
Das politische Tagesinfo ist es, Infozeit, immer 18 Uhr werktags auf Radio Dreieckland 102,3 MHz. Ja, politisches Tagesinfo, frage ich mich gerade, ob es sich nicht besser antipolitisches Tagesinfo nennen sollte. Denn was ist Politik? Politik sind solche Flugblätter, wie sie einem in den Briefkasten flattern. Noch größere Wohnungsnot, Ghettobildung, grenzenlose Rauschgift, Kriminalität, steigende Soziallasten, Steuern und Abgaben, sozialer Sprengstoff, zunehmende Ausländerfeindlichkeit. Das sehen die Republikaner auf uns zukommen. Deshalb sind sie gegen Asylmissbrauch, sagen sie jedenfalls. Ja, also diese Flugblätter sind wahrscheinlich politische Sphäre, aber ob sich Mensch damit noch irgendwie beschäftigen soll oder ob Mensch dann noch was Positives aus so einer Politik, wie sie heute gemacht wird, ziehen kann, frage ich mich mal ernsthaft. Ja, das war nur der Anfang jetzt vom Info. Ansonsten gibt es folgende Themen im Info. Zu Anfang ein Interview mit einem Menschen, der heute vor Gericht stand. Im Freiburger Amtsgericht, da er sich auf einer Demonstration vermummt haben soll. Das haben jedenfalls zwei Freiburger Bullen behauptet, zwei Freiburger Bullen der politischen Polizei, die ihm damit an den Karren fahren wollten. Was daraus geworden ist, erfahrt ihr gleich zu Anfang im Info. Danach gibt es zwei kürzere Berichte. Einmal über über eine Veranstaltung, die zum Rieselfeld stattfinden wird. An der Frage der Bebauung des Rieselfeldes hat sich zum Beispiel auch die BI Rettet das Rieselfeld im Moment faktisch gespalten. Einige Leute nehmen an den Planungen der Stadt teil, eben an den begleitenden Planungen. Da gibt es einen Bürgerbeirat, der eben die Stadt beraten soll. Andere Leute beharren auf ihrer fundamentalen Opposition gegen die Bebauung des Rieselfeldes überhaupt. Da ist morgen eine Veranstaltung im RC. Wir haben schon mal gefragt, die eine Position, die ich für interessanter finde, die fundamentale Opposition, ja, welche Position das ist. Und dann gibt es vor dem Abschiebeinfo noch einen weiteren Bericht. Und zwar hat sich in Freiburg eine Bürgerinitiative neu gegründet, hat sich anfänglich BI Willkommen geheißen, heißt jetzt Bürgerinitiative gegen Ausländerfeindlichkeit. Ein Interview über die Ziele, die sich diese BI gesteckt hat und über die Möglichkeiten, diese Ziele zu verwirklichen. Ja, und dann sind wir schon kurz vor 6:30 wahrscheinlich beim Anti-Abschiebe-Info angelangt. Da gibt es heute die herrschende Meinung zu rassistischen Angriffen. Dann wird behandelt, welche praktischen Initiativen zum Schutz von Flüchtlingen hier unternommen werden. Dann die Frage, was geschieht in Berlin in Sachen Organisierung zur Arbeit mit Flüchtlingen. Und zum Schluss gibt es dann noch massenweise Termine für die nächsten Tage. Ja, dann sind wir 7:00, dann ist das Info zu Ende, dann kommt Internationalismus. Also viel Spaß beim Info. Da sind wir. Da gab es eben ein kleines Missverständnis. Okay, starten wir gleich mal mit dem Interview. Du raschelst schon mit den Zetteln und deinen ganzen Prozesserklärung. Du warst angeklagt, dich vermummt zu haben. Aus welchem Anlass sollst du dich vermummt haben?
Ich wollte erst mal vielleicht sagen, also für mich war das heute kein Prozess, sondern das Ganze war angekündigt als Veranstaltung im Rahmen der Anti-Conquista-Woche, Sicherheitspolitik europäischer Staaten. In der Veranstaltung sollte eigentlich deutlich werden, praktisch auch deutlich werden, wie diese zum Teil zumindest auf ganz kleiner Ebene einfach funktioniert. Klar, die meinen halt irgendwie, ich hätte mich einer strafbaren Handlung irgendwie schuldig gemacht. Und dazu denke ich erstmal, ist wichtig, und das habe ich am ersten Prozesstag, am sogenannten ersten Prozesstag, irgendwie versucht auszuführen. Und zwar ging es darum, dass am 17.11. Jahr 1989, ihr wisst das bestimmt, wenn ihr hier öfters zuhört, die Göttinger Polizei Conny Wissmann in fließenden Verkehr getrieben hat, dass sie vor ein Auto getrieben wurde und dabei umkam. Ja, die ganze Geschichte hatte ja noch so ein paar Beisachen, die dann später rauskamen, dass die Bullen übers Funk nachgefragt haben, sollen wir sie platt machen. Das ist ja auch dann geschehen, wie man an Conny sieht. Da habe ich mich versucht, zu dem ganzen Vorgang eigentlich im ersten Prozesstag, der vor 2 oder 3 Monaten stattfand, auszulassen, das ein bisschen näher zu erklären, was da eigentlich die Situation war. Am ersten Tag versucht zu erklären, dass es ja nicht die einzige war, die ja von der Polizei umgebracht wurde. So war zum Beispiel Philipp Müller, Benno Ohnesack, Olaf Ritzmann, Klaus-Jürgen Rattay, Anne Silka, Alois Sonnleiter und natürlich noch verschiedene Leute aus der Guerilla, die bei der Festnahme jeweils umgebracht wurden. Oder halt auch die Gefangenen am 18.10., wir sind da nah dran jetzt wieder, oder halt auch, vielleicht erstmal so weit. Es gab dann hier in Freiburg eine Demo am 25. November, da waren so 500 bis 1000 Leute, das lässt sich nicht mehr genau sagen. Das war parallel zu einer Großdemo in Göttingen und da waren dann 10.000 Menschen. Es gab dann hier anscheinend mehrere Vermummte. Die Polizei behauptet halt, ich wäre einer dieser Vermummten gewesen. Und deswegen musste ich da halt zu dem Prozess. Das Problem, was sie dabei halt hatten, ist auf der einen Seite das, dass auf der einen Seite der eine Bulle halt nur sagen konnte, er hätte mich nur vermummt gesehen, erkannt. Auf der anderen Seite halt so weit, dass die ganze Beweislage eigentlich insgesamt relativ dünn war.
Ja, die haben dich vermummt erkennen wollen. Also das ist ja eine ziemlich geringe Strafmaß. Da geht es irgendwie um ein paar hundert Mark oder so. Also warum haben dich die Bullen da rausgepickt oder welches Interesse verfolgen sie damit, einzelnen Leuten für sowas Geringfügiges, die vor Gericht zu zerren?
Ich denke, da muss man ein bisschen zurückgehen in die Freiburger Geschichte. Da ist es nämlich so hier, dass seit Jahren eigentlich so eine Kriminalisierung auf relativ niedrigem Level durchgeführt wird gegen Hausbesetzerinnen, gegen Antifaschistinnen und so weiter. Mit dem Ziel eigentlich, also in die Geschichte deshalb, weil sie versucht haben 1980, 81 hier ein Verfahren durchzuziehen nach § 129, Bildung einer kriminellen Vereinigung gegen Bewohner aus dem Schwarzwaldhof. Sie sind damit nicht durchgekommen, weil es eine massive Mobilisierung für die Leute gab. Seitdem probieren sie es eigentlich mehr oder weniger stringent mit kleinen Verfahren, wo sie meiner Meinung nach auch sehr viel Erfolg mit hatten. Sie haben also die verschiedenen Leute mit ganz vielen Verfahren überzogen. Da mal ein Hausfriedensbruch, da mal ein Verstoß gegen das Versammlungsgesetz. Und das führt halt irgendwann auch mal in den Knast. Und ich denke, das war so die Bedrohung für einige Leute. Also auch, ich mag das halt auch an mir, dass es natürlich die Frage ist, gehe ich auf die nächste Demo, die Bullen behaupten wieder, ich hätte mich vermummt, ich hätte das oder jenes gemacht und du hast halt nicht immer ein Alibi. Vielleicht will man es auch nicht immer ihnen preisgeben aus irgendwelchen Gründen, weil man eigentlich sagt, die sollen einem eigentlich beweisen, dass man das gemacht hat, was hier ja so angeblich in diesem demokratischen Staat eigentlich Grundsatz sein sollte. Fakt ist aber eigentlich hier, dass man das Gegenteil beweisen muss, ansonsten wird man eigentlich verurteilt.
Ja, normalerweise ist es eben mies, man hat keine Chance gegen Aussagen von 2 oder 3 Bullen. Da taugt die Gegenaussage natürlich vor Gericht nichts. Bei dir war das jetzt anders. Du hast irgendwie so ein bisschen Glück gehabt mal, oder?
Naja, also Glück gehabt, ist ein bisschen schwierig zu sagen. Ich war an dem Tag halt einfach nicht da, wie wahrscheinlich so vor mir auch einige Leute auch. Das Glück ist vielleicht das, dass ich das beweisen konnte. Aber darum ging es mir eigentlich überhaupt nicht, weil das tut auch überhaupt nichts zur Sache, meiner Meinung nach, ob ich das jetzt beweisen kann oder nicht, weil im nächsten Fall werden sie das natürlich wieder probieren oder werden es zumindest versuchen, wie sie es halt so oft probiert haben. Und von daher hat es eigentlich keine Bedeutung, ob ich jetzt in diesem Fall freigesprochen wurde, was dann auch passiert ist. Das hat dann damit zu tun, dass wirklich auch die Bullen, also die beiden Oberstaatsschützer hier, die halt meinen, sie würden mich schon seit Jahren kennen, ich wäre ein guter Bekannter von ihnen, sich doch irgendwie in ziemliche Widersprüche verwickelt haben. Das finde ich aber alles gar nicht so wichtig. Ich würde viel lieber eigentlich auf die Veranstaltung kommen, also Veranstaltung innerhalb der Anti-Conquista-Woche, weil ich denke, da liegt eigentlich mehr, mehr drin, als jetzt an diesem Prozess sich entlang zu hangeln, weil ich denke, auf diese Ebene versuchen die das immer zu ziehen, dass sie sagen, das ist wohl ein krimineller Akt, und ich finde, das hat was mit Politik zu tun, das hat mit der politischen Demonstration zu tun, das hat was mit dem Staat zu tun, der in einer bestimmten Kontinuität steht, was ich denke, was auch über die Anti-Conquista-Woche deutlich werden sollte, in welcher Kontinuität dieser Staat steht, nämlich in der Kontinuität von einem faschistischen Staat. Er ist meiner Meinung nach keiner, aber er beruht auf den Wurzeln. Und da habe ich eigentlich versucht, heute das in der 12-seitigen Erklärung herauszuarbeiten, was vielleicht die 40 Zuhörer, die da waren, ein bisschen überfordert hat. Deswegen wird es die auch nochmal schriftlich geben. Ich hatte mich in dem Text, den ich da gemacht habe, versucht, auf einen Text, den es schon gibt, ein Stück weit zu berufen. Das war ein Text von Michi und Ali und Bernhard. Das sind drei Gefangene aus dem Widerstand, die zu, ja, der Titel von dem Text heißt Friedhofsschändung, Gespenst historischen Antisemitismus, Gespenst oder Aktualität des Antisemitismus. Und der Text, der beschreibt eigentlich den historischen Antisemitismus und beschreibt eigentlich sehr genau und sehr gut eigentlich das momentane Phänomen, weil man das, was ich im Moment gegen Flüchtlinge äußert, in der total krassen Form, was zum Beispiel Sie drei auch in dem Text, der nachzulesen ist, in der Interim, also ist in Berlin, ist das Berlin-Info vom, muss ich jetzt gerade mal gucken, muss ich nachher nochmal nachtragen.
Können wir ja nachreichen.
Ja, genau, die Nummer werden wir nachreichen. Der ist dann nachzulesen, auch in der konkret, irgendwann vom Januar, glaube ich, ist ein auszugsweise das nachzulesen. Ich finde den Text sehr gut. Kann ich leider jetzt nicht genauer drauf eingehen, auf die gesamte Problematik. Ich habe es versucht, aus dem Text raus erstmal meine Grundlinie rauszuholen, habe dann weiterhin später versucht, Vergleiche zu ziehen, und zwar mit auf dem Buch, das heißt, es kommt von Götz Ali und Susanne Heim, das sind Vordenker der Vernichtung, das ist ein Buch, das gibt es im Moment gerade aus dem Hoffmann-Campe-Verlag. Ist eigentlich ein sehr gutes Buch, was die ökonomische, scheinbar ökonomische Begründung der Faschisten beschreibt, was sie in der Judenvernichtung gesehen haben. Und wenn man sich da ein paar Sachen anguckt, auch zum Beispiel die Bevölkerungsproblemdiskussion, also sogenannte Bevölkerungsproblemdiskussion oder auch die sogenannte Bevölkerungsexplosion, wie sie im Moment in der Zeit stattfindet, dann kann man sich eigentlich nicht mehr drüber wundern, über das, was im Moment an faschistischen Übergriffen gegen Flüchtlinge hier läuft, weil sich wirklich Parteien jeder Couleur in der Argumentation auf ein faschistisches Gedankengut beziehen. Ich könnte das vielleicht, wenn jetzt die Zeit noch ist, an einem kleinen Beispiel noch belegen, aber das weiß ich halt jetzt nicht.
Ja, dieses eine Beispiel fand ich relativ gut, wo du herausgearbeitet hast, wie dieses Vernichtungsdenken eben das sich in der Frage der Bevölkerungspolitik zeigt, allgemein, dass also zu viele Menschen da sein, Menschen vernichtet werden müssen, eben ja praktisch schon damals bei Nazis natürlich praktisch ausgewirkt hat und jetzt wieder eine Bevölkerungs in der Diskussion um zu viele Bevölkerung in der Welt irgendwie geführt wird. Mhm. Aber
also ich würde es eher, also ich finde es eigentlich prägnanter an dem Punkt der Eindeutschung. Also vielleicht kann ich da mal ein paar Sachen draus vorlesen, und zwar aus dem Buch von Götz Ali und Susanne Heim. Und zwar schreiben sie da, wenn schon die Vertreibung nach sozialen, beruflichen Gesichtspunkten durchgeführt wurde, dann erst recht die Eindeutschung. Es ging dabei nicht, wie schon der Begriff zeigt, um das sogenannte Heimholen von Familien, die sich seit Generationen als Deutsche verstanden, sondern darum, die unterworfenen Völker in sogenannte nützliche oder sogenannte unnütze Gruppen einzuteilen. Es ging auch um ein sogenanntes Kollaborationsangebot an Anpassungswillige und an diejenigen, die besonders gebraucht wurden, um ein ebenso gewaltsames wie durchdachtes Prinzip des Teile und Herrsche, um die Zerstörung ethnischer Kulturen und Identitäten durchzuführen. Eindeutschung, darunter ist nichts anderes zu verstehen als das Abschöpfen von Menschenmaterial für den sozialen und ökonomischen Neubau des Reiches. Also das ist alles Jargon der Nazis. Und wenn man da dann halt die momentane Anwerbepraxis von Krankenschwestern in Jugoslawien betrachtet, bei der gleichzeitigen Asyldebatte und Ausländerinnenfeindlichkeit, da sollten doch einige Alarmglocken klingeln. Also. Und wenn man da dann zum Beispiel schaut, was der Eckehard Schiffer, 64, also 64 ist der Chefdenker für Ausländerpolitik von Wolfgang Schäuble, in der Expertise im Spiegel vom 30.09.91 von sich gegeben hat, wo er sagt, Von den Ausländern wird mithin verlangt, dass sie sich in unsere rechtliche und soziale und wirtschaftliche Ordnung einfügen, die hiesigen kulturellen und politischen Wertevorstellungen respektieren und sich nicht gegen ihre deutsche Umwelt verschließen, in die sie freiwillig gekommen sind. Der Wille zur Bewahrung der überkommenen kulturellen Identität darf nicht als Vorwand dienen, sich in einer selbstisolierenden Abwehrhaltung gegen deutsche kulturelle Einflüsse abzuschotten. Wenn man so will, hat sich damit das Ausländergesetz für die Integration und gleichzeitig gegen die multikulturelle Gesellschaft entschieden. Weiter unten schreibt er nochmal, es darf insbesondere nicht dazu kommen, dass wir die Errungenschaften eines jahrhundertealten Kampfes der Europäer für freie Rede, freie Presse und so weiter ja einfach von uns geben. Und wenn man das dann im Zusammenhang sieht mit dem, was hier läuft gegen Leute, die sich zum Beispiel wie in dem Verfahren hier länger politisch betätigen oder halt auch hier in der Situation im Radio, dass ein Verfahren nach 129a Bildung einer terroristischen Vereinigung oder Unterstützung läuft, weil hier ein Lied gespielt wird von der Kabarettgruppe oder und so weiter und so fort, dann kann man doch sehen, es gibt ein reges Interesse vom Staat an diesen Übergriffen von Faschisten gegen Flüchtlinge. Das kann man belegen an verschiedensten Punkten. Auch in der Taz war am Dienstag nochmal ein Artikel dazu drin, der das eigentlich belegt. Und das zieht sich eigentlich durch eine Repressionsgeschichte innerhalb der BRD gegen Linke und gegen Rechte eben nicht.
Okay, wir müssen es hier, glaube ich, mal abbrechen. Das war ja auch dein Schlussgedanke in dem Vortrag, der sich halt vor Gericht weniger an die Herren Richter und Staatsanwälte gerichtet hat, sondern mehr an die Zuhörer und Zuhörerinnen. Ich denke, deine Prozesserklärung wird hier nochmal bekannt gegeben. Also ein recht erfolgreicher Prozess, denke ich, nicht nur, weil er mit dem Freispruch geendet hat.
Ich würde vielleicht noch gern ein kurzer Zusatz, ich hoffe, dass es den Leuten, die da waren, ein bisschen Spaß gemacht hat. Wenn nämlich Spaß, sollte das eigentlich machen. Und ich hätte noch was ganz anderes, was jetzt eigentlich damit nichts zu tun hat, aber auch doch wieder was zu tun hat. Ich habe in der Erklärung von einem Otto Donner erzählt, der späterhin IWF und Weltbank-Mitglied und teilweise Direktor wurde, der früher für die Nazis einen Vierjahresplan entworfen hat, also der genau die Vernichtung mit entworfen hat. Wir machen im Moment ja die Anti-Conquista-Woche, um uns genau dagegen zu richten. Und morgen früh wollten wir eigentlich im Morgenradio euch, die ihr am Radio normal sitzt, eigentlich ein bisschen Gelegenheit geben, euch praktisch auch einzuklingen, indem ihr bei den verschiedenen Botschaften, spanische Botschaft, US-Botschaften, Konsulate anruft und die ein bisschen nervt, einfach mit Fragen dazu. Und dazu wollte ich euch eigentlich nochmal auffordern.
Das war so ein Hinweis auf das Morgenradio, was jetzt morgen wahrscheinlich zum letzten Mal stattfindet, von 6 bis 10 Uhr, bevor das Wiederholungsprogramm bei RDL immer startet. Okay, ich danke dir mal.
Tschüss.
Ihr hört das Tagesinfo vom 10. Oktober 1991.
Ja, bei dem Interview ist hier noch ein kleines Missverständnis vielleicht aufgekommen. Gegen RDL wird natürlich nicht wegen Bildung einer terroristischen Vereinigung oder sowas ermittelt, sondern weil angeblich bei RDL Werbung für eine terroristische Vereinigung gemacht wurde, konkret die Rote Zora. Ja, okay. Nach diesem ziemlich langen Interview kommen wir jetzt zum nächsten Beitrag. Morgen soll in Freiburg eine Veranstaltung stattfinden, und zwar im Radikaldemokratischen Zentrum. Das ist in der Egonstraße 54. Die heißt Rieselfeld von der totalen Opposition zur Partizipation. Die Bebauung des Rieselfeldes ist von der Stadt inzwischen entschieden worden. Wie entschieden der Widerstand gegen den neuen Stadtteil war, zeigte die Linke darauf hin. Fast alle Gegner und Gegnerinnen versammeln sich heute in Gremien, die Planung der Stadt beratend begleiten sollen. Opposition wurde damit aufgegeben zugunsten einer Mitbestimmung, die auf Rahmenbedingungen kaum noch oder keinerlei Einfluss nehmen kann. Eine Rahmenbedingung ist die finanzielle Situation der Stadt. Das Einzige, wofür noch Kohle locker gemacht wird, ist die Kultstätte KTS. Auf dem Rieselfeld wird angesichts dessen möglicherweise überhaupt kein städtischer Sozialwohnungsbau mehr stattfinden, damit also auch kaum zur Entlastung des Wohnungsmarktes beitragen können. Zu diesem Thema habe ich einen beharrlichen Opponenten befragt.
Ich bin Jörg Lading und ich bin Mitglied der Bürgerinitiative Rettet das Rieselfeld. Mhm. Und bei uns der Bürgerinitiative gibt es inzwischen zwei Positionen zum Rieselfeld. Die ursprüngliche Intention unserer Bürgerinitiative war die, dass wir das Rieselfeld komplett als Landschaftsschutzgebiet erhalten sehen wollten. Und bei uns in der Bürgerinitiative gibt es im Moment zwei Tendenzen. Die eine Tendenz sagt einfach das aus, dass manche Leute der Meinung sind, es gibt keine Bewegung mehr, die den Bau des Rieselfeldes verhindern kann. Also muss man in den verschiedenen Gremien, die die Stadt für die Bebauung anbietet, mitarbeiten, um den Schaden der Bebauung so gering wie möglich zu halten, also durch Schadensbegrenzung. Dann gibt es die zweite Linie, zu der ich auch sehr neige, die sagt einfach, die Wohnungsproblematik in Freiburg hat mit dem Rieselfeld überhaupt nichts zu tun. Wir sagen, das Rieselfeld ist ökologisch so wertvoll, dass das gesamte Rieselfeld unter Landschafts- und Naturschutz gestellt werden muss. Und die Wohnungsproblematik, die in Freiburg auftritt, ist eine zweite Schiene, die mit dem Rieselfeld überhaupt nichts zu tun hat.
Dass die Wohnungsnotproblematik überhaupt nicht interessiere, wollte Hanjo Glatting damit aber nicht ausgedrückt haben. Im Folgenden stellt er die Pläne der Stadt vor. Die Pläne der Stadt waren ursprünglich 70% sozialen Wohnungsbau auf dem Rieselfeld im neuen Stadtteil einzurichten. Diese Pläne scheinen sich inzwischen drastisch geändert zu haben.
Jetzt sagt der Ungarn von Sternberg, aufgrund der finanziellen Notlage der Stadt ist auch dieses Quorum nicht mehr gewährleistet. Man wird also runtergehen müssen auf 30% Sozialwohnungen und 70% frei finanzierter Wohnungsbau. Dazu finden wir aber, dass wir keinerlei Interesse haben, dass auf dem Rieselfeld, wenn überhaupt, frei finanzierter Wohnungsbau errichtet wird, sondern, wie gesagt, wenn überhaupt, soll sozialer Wohnungsbau, der dringend benötigt wird, in Freiburg auf dem Rieselfeld errichtet werden, und zwar mindestens in dem Quorum, wie es ursprünglich mal beschlossen worden ist von der Stadt, 50-50. Aber Ungarn von Sternberg sagt, dazu ist absolut keine Gnade da in Freiburg, und man wird sich mit höchstens 30% sozialen Wohnungsbau zufrieden geben müssen, obwohl auch dieses Quorum inzwischen sehr in Frage gestellt worden ist.
Über das, was auf dem Rieselfeld genau geplant ist, soll es in diesem Beitrag aber nicht gehen. Ich habe Hanjo Glatting eher gefragt, wie er zu der Bürger- und Bürgerinnenbeteiligung steht. Bekanntlich hat die Stadt einen Bürgerbeirat eingerichtet, der zum Rieselfeld arbeiten soll, die Stadt bei der Planung unterstützen soll, so die Aussagen der Stadt. Was meint jetzt Hanjo zu dieser Form der Bürger- und Bürgerinnenbeteiligung?
Wir sehen dieses Gremium, das die Stadt errichtet hat, und das Gremium nennt sich Bürgerbeirat Rieselfeld. Dieses Gremium ist für uns sehr, sehr fragwürdig, da in diesem Gremium nur Architekten, Sozialarbeiter und irgendwelche Stadtplaner drin sitzen, die sich mit diesem Projekt Rieselfeldbebauung einen guten Namen machen wollen. Wir kritisieren zum Beispiel, dass in diesem Bürgerbeirat der UASTA, das Wohnraumnotplenum, die Vertreterin der Sozialmieter und auch die Menschen der Wohnungsnotfallkartei überhaupt nicht vertreten sind. Gerade diese Leute, für die die Wohnungen eigentlich ursprünglich mal gedacht waren, die werden aus diesem Bürgerbeirat ausgeschlossen. Und darum ist diese ganze Geschichte für uns eine Phase und dient eigentlich nur dazu, dass der Gemeinderat sagen kann, hier, die Leute arbeiten doch mit, und der Widerstand gegen die Bebauung soll halt durch dieses komische Bürgerbeiratsgremium einfach gebrochen werden, mit dem Hinweis darauf, wie demokratisch doch in Freiburg alles abläuft.
Ja, kleine Sendepause. Also, wenn ihr nochmal genauer hören wollt, was Hanjo Glatting zu sagen hat, er diskutiert morgen mit Pia Federer, die eben eine entgegengesetzte Meinung vertritt, im Radikaldemokratischen Zentrum. Das ist in der Egonstraße 54 um 20 Uhr. Eine Veranstaltung um die Zukunft des Riesefeldes und die linke Haltung dazu. Ja, wir machen gleich weiter mit dem nächsten Beitrag, bevor das Anti-Abschiebe-Info starten kann. Noch ein Interview, was ich geführt habe mit einem Menschen, der in der neuen Bürgerinitiative gegen Ausländerfeindlichkeit sitzt, die sich in Freiburg in der letzten Woche gegründet hat. Der Freiburger Reaktion aufgrund der Anschläge gegen hier lebende ausländische Menschen bestand in einem Aufruf, eine Bürgerinitiative zu gründen. Aufgerufen hatten dazu letzte Woche Thomas Landsberg und Roberto Alborino, nicht gerade Privatmenschen, der eine Kulturbürgermeister, der andere Vorsitzende des Ausländerbeirates. Gekommen waren ungefähr 350 Menschen, die dann tatsächlich auch die Bürgerinitiative Willkommen gründeten, die sich inzwischen allerdings lieber nennt Freiburger Initiative gegen Ausländerfeindlichkeit. Über die Ziele dieser Bürgerinitiative habe ich gesprochen mit Yorgos Michopoulos. Der hat mir erstmal erzählt, was die Bürgerinitiative sich für die nächste Zeit vorgenommen hat.
Die Vorstellung, die sich jetzt herausgebildet haben, auch innerhalb des Vorstandes dieser Bürgerinitiative, ist jetzt die, dass man versuchen wird, ein sehr großes Spektrum an Aktionen und Initiativen auch langfristig anzusetzen. Dazu wird zunächst einmal gehören, dass man versucht, Freiburger Bürger und Flüchtlinge näher zusammenzubringen, mehr Informationen über die Situation auch darzulegen und die sehr emotionale Diskussion ein bisschen zu versachlichen. Das ist sicher die Absicht. Einige Punkte werden sein, dass man Leute beispielsweise in Kontakt bringt über die Sozialarbeiter im Bereich der Heime, dass man da in einem Flüchtlingsheim eine Arbeit aufnehmen kann. Anderer Bereich wird dann sicherlich der Bereich der Öffentlichkeitsarbeit sein. Ich denke, das wird das Wichtigste sein. Und kurzfristig wird im Mittelpunkt der Arbeit stehen, eine Öffentlichkeitsarbeit zu machen im Zusammenhang mit dem jetzt anstehenden Wahlkampf, der in Baden-Württemberg für in den nächsten Monaten ansteht. Da will man sich bemühen, dass auch bei den Parteien darauf drängen, dass das Thema sehr sachlich behandelt wird und nicht in einer Weise eben wie bei den letzten Wahlkämpfen, die man erlebt hat, in einer sehr, sehr emotionalen Weise geführt wird, wo eben aus wahlkampftaktischen Gründen letztendlich Emotionen gegen Ausländer und Flüchtlinge geschürt werden. Das ist eine Absicht. Und sofern das nicht gelingt, wird man umfassende Aktionen machen. Ich denke im Moment, es wird eine sehr umfassende Plakataktion geben in Freiburg. Es wird Zeitungsanzeigen geben. Es wird Informationsstände auch in den sehr kritischen städtischen Bereichen, wie etwa Weingarten oder ähnliches, geben mit Informationsblättern. Beispielsweise auch symbolische Mahnwachen oder Schutzwachen vor Flüchtlingsheimen.
Also die WI hat sich damit also schon einiges vorgenommen. Ob das umfangreiche Programm verwirklicht werden kann, hängt ja unter anderem davon ab, ob die 350 Menschen, die bei der Gründungsversammlung da waren, auch weiterhin antifaschistische Arbeit leisten werden, solidarische Arbeit mit Flüchtlingen und anderen ausländischen Menschen. Ob dazu beiträgt, dass erstmal nur ein Vorstand, der den 10 Leute gebildet haben, tagt und eine weitere Gesamtversammlung noch gar nicht projektiert ist. Das andere Problem wird sein, dass reine Aufklärungsarbeit nicht reichen wird, denn die ausländerfeindliche Hetze ist ja gerade von Politikern, von der Presse und so weiter angeschoben worden. Das heißt, die WI muss auch hier darauf achten, welche Position sie vertritt. Yorgos Michopoulos ist dazu optimistisch.
Also man wird sicherlich auch den Politikern auf die Finger klopfen und immer wieder für andere Positionen plädieren. Und gerade da, wo wirklich in einer Art und Weise aufgetreten wird, die dazu geneigt ist, solche Ressentiments zu schaffen, muss man dem entgegentreten. Ich denke, das wird auch geschehen.
Sind es natürlich nicht nur Ressentiments, was unsere Herren Politiker und Bonzen bewegt. Zum Beispiel auch das ökonomische Problem ist sehr wichtig, die Zahl der hier anwandernden Menschen zu begrenzen. von Seiten der Herrschenden aus und damit eben das soziale Problem, dass Menschen fliehen müssen, dass Menschen im Trikont in Not sind, zu missachten. Ich habe dazu auch nochmal Georgos Michopoulos gefragt, was die BI vielleicht sagen wird zur Forderung freies Einwanderungsrecht hier.
Wie gesagt, mit solchen Positionen wird man sich sicherlich auseinandersetzen, halt mit allen möglichen Positionen, die in diesem Bereich zum Ausdruck kommen. In welche Position man dann selbst öffentlich vertreten wird, das kann ich im Moment wirklich nicht sagen.
Aber diese Position eben ist wohl kaum politikfähig momentan, oder?
Momentan, wenn man es jetzt mal, und das hat jetzt sicherlich nichts mit der Initiative zu tun, durch die Parteien geht, denke ich, bis in die Grünen hinein ist eine solche Forderung im Moment in diesem Sinne nicht politikfähig. Das heißt, sie hat in keiner Partei, die größeren Einfluss hat gegenwärtig in diesem Land, in irgendeiner Form Mehrheiten. Das kann man auch beispielsweise bei allen möglichen Gruppen, sicherlich auch bei den Grünen sehen. Es gab, ich glaube, vor 2 Jahren bei den Grünen zwar solche Überlegungen, aber solche Überlegungen gibt es da sicherlich nicht. Da gibt es inzwischen ganz andere Mehrheiten.
Die entscheidende Frage ist in der neu gegründeten BI also noch offen. Und heftige Diskussionen werden der neu gegründeten BI wahrscheinlich auch noch entgegenwinken, wenn sie sich mit dem Thema Antifaschismus beschäftigen wird. Georgos Michopoulos hat angegeben, die Zielgruppe der BI sei das Drittel, das Verständnis für rechtsradikale Aktionen hat. Ob es nur ein Drittel ist, ist erstmal die Frage. Und ob die Öffentlichkeitsarbeit gerade bei diesem Drittel auf fruchtbaren Boden fallen kann, ist schon die Frage angesichts der für Faschismus immer günstiger werdenden Rahmenbedingungen.
Dass man einfach etwas ins öffentliche Bewusstsein trägt und dort klar macht, es gibt hier Leute, die hierzu eine andere Position beziehen, und es muss, wenn ich so salopp sagen kann, einfach muss den Leuten klar machen, dass es wirklich nicht schick ist, rassistisch und rechtsradikal zu sein. Das klingt jetzt ein bisschen hart, wie ich es gesagt habe, aber ich habe manchmal das Gefühl, dass es heutzutage regelrecht gesellschaftsfähig geworden ist. Und diese Gesellschaftsfähigkeit muss man wirklich abgraben.
Ein Vorsatz, an dem antifaschistische Initiativen hier in Deutschland schon seit Jahren arbeiten, allerdings mit offensichtlich sehr geringem Erfolg. Nun ja, ich will euch nicht den Mut verderben, wenn Menschen sich an die Initiative, an die Freiburger Initiative gegen Ausländerfeindlichkeit wenden wollen, gibt es eine Kontaktadresse, des Postfach 6828 in Freiburg, Postfach 6828. Wahrscheinlich wird die Initiative auch sonst bald in der Öffentlichkeit mehr in Erscheinung treten.
Ihr hört das Tagesinfo vom 10. Oktober 1991. I had the blues so bad one time, it put my face in a permanent frown. Now I'm feeling so much better, I can cakewalk in the town. I woke up this morning feeling so good, you know I lay back down again. Throw your big leg over me, mama, I might not feel this good again. My baby, oh, my baby, I love the way she walk. When a girl gets sleepy, I love the way she baby talk. Now worry done got scarce, honey, all, and work it no got hard. I spend my whole day stealing chickens, mama, from the rich folks' yard. I got the blues so bad one time, it put my face in a permanent frown. You know I'm feeling so much better, I can cakewalk in the town. I want to go on a picnic in the country, mama, all, and stay all day. I don't care if I don't do nothing, just while my time away. I got the blues.
my face and a permanent frown. You know I'm feeling so much better, I can cakewalk in a town.
Ja, nach dieser Zwischenmusik von Taj Mahal, eine alte Platte von ihm, startet jetzt das Anti-Abschiebe-Info. Bin mal gespannt, was da kommt. Hab's auch noch nicht gehört. Und ob die Zeit reicht, ist auch noch die Frage, aber okay.
Im heutigen Abschiebeinfo geht es weniger um Nachrichten, vielmehr um die Glaubwürdigkeit der herrschenden Politik. Ein Rückgriff auf die Debatte, die vergangenen Sonntag in Radio Dreieckland zu dem Thema stattgefunden hat, und vieles zu stattfindenden Aktivitäten in und um Freiburg, aber auch ein Blick auf Aktivitäten in Berlin. Eine Horrormeldung folgt der nächsten in der Flüchtlingspolitik. Die Medien mussten jedenfalls in der letzten Zeit zeitweise darüber berichten. Und wenn sie nun in der nächsten Zeit vielleicht nicht mehr so viel darüber berichten, dann folgt auch dies wieder einer geregelten Strategie. Alles sei nämlich im Griff inzwischen. Etwas unpolitische Knallköppe haben das, was die Politik immer schon meinte, etwas zu wörtlich genommen. Letztlich nochmal verkündet von dem Innenminister Schäuble und von seinem Staatssekretär Neusel. Es gebe keine gezielte, abgestimmte Vorgehensweise dieser Neonazis. Alles irgendwelche Spontananschläge. Spontan hat jemand ein Messer eingesteckt und damit auch gleich noch eine Frau, die nur so aussah wie eine Ausländerin, verletzt. Nur in Anführungszeichen. Verletzt in Arm und Oberschenkel, mal eben das Messer etwas eingeritzt, ganz spontan. Ganz spontan hat jemand ganz nah am Flüchtlingsheim in Freiburg in der Haslacher Straße ein paar Mollys deponiert, die wirklich vor 3 Tagen nur zufällig gefunden werden konnten. Und ebenso spontan ruft im Kindergarten der Petrusgemeinde in Freiburg ein Idiot an, um allen Kindern zu drohen, sie könnten am nächsten Tag nicht in den Kindergarten kommen, sollte am Abend zuvor, gestern Abend, eine Veranstaltung mit Flüchtlingen stattfinden. Tatsächlich hatte der Kindergarten der Petrusgemeinde heute auch aufgrund dieser Drohung geschlossen. Alles also wenig organisiert, glaubt man der offiziellen Politik. Wieder mal eine Erklärung, die heute überall nachzulesen ist. Verfasst haben sie die Anstifter dieser ach so spontanen Welle von rassistischen Angriffen. Ohne irgendeinen Täter bereits gefunden zu haben, wissen sie, dass diese Täter nicht politisch sind, dass die einfach nur einen drauf machen wollen, so jedenfalls Schäuble oder seinen Innenstaatssekretär Neusel. Nunmehr will kaum noch jemand damit offiziell was zu tun haben. Selbst so ein rechter CSU-Mann in Bayern findet alles höchst bedauerlich und beeilt sich, als Fraktionsvorsitzender der CSU festzustellen und zu definieren, wo für ihn der Rassismus bereits anfängt. Zitat: Das beginnt schon da, wo man abfällig über Ausländer redet und keiner widerspricht. Zitat Ende. Als ich diesen Satz zum zweiten Mal las, Rassismus beginnt schon da, wo man abfällig über Ausländer redet und keiner widerspricht, wusste ich nicht mehr, was er meinte. Heißt das also, die Feindseligkeit beginnt dann nicht, wenn jemand widerspricht? Und weil heute einige widersprechen, kann man also von Rassismus nicht reden? Egal. Wer nach Wochen der Hetze nun auch ein Wort von der gefährlichen Entwicklung findet, die sich da breit mache, muss nicht mehr ernst genommen werden. Und Kohl schwadroniert ja inzwischen auch von der Schande, die über Deutschland gekommen sei. Ebenso wenig ernst genommen werden muss eine Stadtverwaltung Freiburg. So jedenfalls war es gestern zu lesen. Die Stadtverwaltung Freiburg hofft nunmehr, Zitat, im Rahmen der Möglichkeiten alles getan zu haben, um den Bewohnern der Heime größtmögliche Sicherheit vor weiteren Anschlägen zu geben. Zitat Ende. Was hat eigentlich die Stadtverwaltung Freiburg für die Flüchtlinge getan? Sie will eine größere Abschirmung der Heime erreichen, die Zugangsmöglichkeiten für die Flüchtlinge, aber auch für andere erschweren und noch ein paar Gitter mehr aufrichten. Und sie will die Flüchtlinge und Aussiedler stärker in die Stadtteile einbinden. Was soll daran eigentlich ernst genommen werden? Die größere Abschirmung bedeutet genau das Gegenteil von Einbindung in einen Stadtteil. Die Kontrollen am Eingang wirken wie die Grenzkontrollen zu einem Ghetto. Die zusätzlichen Gitter verschaffen den Flüchtlingen genau das Gefühl, was sie bekommen sollen. Eingeschlossen, gefangen, abgesperrt. Und die Stadtverwaltung Freiburg verkündet auch noch großspurig, alle Häuser hätten inzwischen Telefon. Eine sehr zufällige Nachfrage ergab, dass dies zum Beispiel für das Flüchtlingswohnheim, den Container in der Rehlingstraße, nicht einmal stimmt. Dort gibt es kein Telefon. Im Übrigen, wie soll eigentlich zum Beispiel ein Holzbau wie in der Haslacher Straße in Freiburg vor einem Molly geschützt werden? Wie soll eigentlich das Lager auf dem Flugplatzgelände in den Stadtteil integriert werden? Und was speziell dieses Lager in Freiburg auf dem Flugplatzgelände Saint-Christophe angeht, dazu ein ganz kurzer Ausschnitt aus der Debatte in Radio Dreieckland am letzten Sonntag zwischen 18 und 20 Uhr. Die Haltung der Betroffenen dazu war ziemlich klar.
Flüchtling wird zum Beispiel direkt an einen Ort zugewiesen, in ein bestimmtes Lager, zum Beispiel in Freiburg, zum Beispiel jetzt dieser Flughafen, da soll ja ein Lager ausgebaut werden, ein Fassungsvermögen von Personen bis 1200, dass das mit eine Ursache ist, also diese Ghettobildung, diese bewusste Ghettobildung von der Politik, dass es jetzt so vehement aufkommt, diese Anschläge. Gibt es da irgendwelche Zusammenhänge nach eurer Meinung?
Ja, das finde ich keine Lösung, weil zum Beispiel ich arbeite und noch viele andere arbeiten, dann wir müssen auf jeden Fall auf die Straße. Und das ist, und wir können nicht immer in diesem Lager, wo die Stadt uns schützt. Und wir sind hier zur Freiheit gekommen, weil wir haben die Freiheit nicht. Wir kommen dann zum Gefängnis, wir können bestimmt dann besser in unsere Lande bleiben.
Das eine Seite ist schon richtig, dass diese Lagerbildung hat so weit gebracht, dass sie erstens die Ausländer, also die Flüchtlinge, speziell die Flüchtlinge von der gesellschaftlichen Leben abzuschneiden in einem bestimmten Ort, und dieser Ort war immer wieder die ja, für die faschistische Propaganda immer eine Grund oder ja, eine Möglichkeit, dass sie schnell angreifen können. Das ist eine Seite. Die andere Seite ist das natürlich für die Stadt ganz gut, weil die von dort aus noch leicht abgeschoben werden könnte.
Ihr hört das Tagesinfo vom 10. Oktober 1991.
Was das Lager in Freiburg auf dem Flugplatzgelände angeht, dort ist eine Wach- und Schließgesellschaft zuständig für den Schutz dieses Lagers. Aber auch das kann nicht ernst genommen werden. Erstens ist nämlich bekannt, dass in dieser Wach- und Schießgesellschaft allerlei komische Figuren beschäftigt werden. Eine Sicherheit also, dass genau dort die Rassisten nicht drin sind, die Anschläge also verüben, gibt es nun mal überhaupt nicht. Wobei mit dieser Wach- und Schießgesellschaft nicht alle Angestellten oder Jobber dieser Bewachungsgesellschaft verdächtigt werden sollen. Aber zweitens ist auch bekannt, dass ein ebenso stadtbekannter Faschist eben genau in dieser Wachgesellschaft angestellt ist. Und diese Information ist sicherlich auch der Polizei oder der Stadt bekannt. Was also soll von diesen Initiativen nun so ernst genommen werden? Und wer heute übrigens noch in der Zeitung, der Badischen Zeitung, nachgeschaut hat, wird feststellen, dass in den dortigen Wohnungen nicht einmal eine Wasserversorgung existiert, geschweige denn eine Gasversorgung. Die Abwassersysteme sind unzulänglich, alles dies muss noch vor dem Winter errichtet werden. Aber die Schlagzeile in der Badischen Zeitung lautet mal wieder: viel Geld für das Dorf der Asylbewerber. Übrigens hat sich der Bundesinnenminister Kinkel nun auch noch in Freiburg angemeldet. Am kommenden Freitag wird er auf dem Flugplatzgelände sein Stelldich eingeben. Und zwar genau um 15.30 Uhr. Der Bundesjustizminister Kinkel wird in Freiburg sein, um sich dort ein Bild über die Lage zu machen. Jetzt heute schon wird bereits dazu aufgerufen, sich um 15 Uhr vor dem Haupteingang dieses Flugplatzgeländes quasi zu versammeln. Vor dem Haupteingang also in der Hermann-Mitsch-Straße. Ernster zu nehmen sind die Menschen, die sich inzwischen jedenfalls ihre eigenen Gedanken machen und gemacht haben und hoffentlich auch noch machen werden, die im direkten und unmittelbaren Schutz für Flüchtlinge bestehen. Die Menschen, die daran interessiert sind, in Kontakt mit Flüchtlingen zu kommen und dies nicht auf der Ebene, wie dreckig es ihnen doch geht, und sie gleich schnell noch mit ihrer verdammt christlichen Nächstenliebe erschlagen. Geistig erschlagen, psychologisch diskriminieren, moralisch abwerten. Ernster sind die inzwischen doch verschiedenen Initiativen zu nehmen, die nunmehr darauf bedacht sind, nicht nur ihre Betroffenheit und Empörung auszudrücken, sondern dem konkreten Schutz für Flüchtlinge oder den konkreten Schutz organisieren, möglichst übrigens mit den Flüchtlingen auch zusammen. Schutz der Flüchtlinge. Schutz nicht nur vor Angriffen und Anfeindungen, vor offenen und verdeckten Hetzereien. Viele der faschistischen Aktivitäten sind ja leider gar nicht so sehr bekannt, finden eher im alltäglichen und kaum dokumentierbaren Kleinkrieg statt. Schutz also vor Angriffen und Anfeindungen. Schutz der Flüchtlinge und sei es, sich direkt vor Flüchtlingsheime zu stellen, diese zu besuchen, wirklich einmal mitzukriegen, wie eine Familie zum Beispiel mit 5 Personen seit 2 Jahren in einem Zimmer mit 15 Quadratmeter wohnen muss. Von Wohnen kann da wohl nicht die Rede sein. Schutz der Flüchtlinge auch vor Abschiebungen. Bekannt ist, dass Flüchtlinge aus dem Libanon, kurdische Flüchtlinge und auch Flüchtlinge aus Äthiopien, aus Sudan und aus Pakistan und demnächst auch tamilische Flüchtlinge, wenn sie nach 1988 eingereist sind, ihr Antrag auch abgelehnt wurde, dass sie abgeschoben werden können und dass sie zukünftig mit dieser Abschiebung rechnen müssen. Der Schutz dieser Flüchtlinge muss in die Arbeit einbezogen werden. Schutz der Flüchtlinge, das ist die Bedingung, um Nazis glaubwürdig entgegenzutreten.
Ihr hört das Tagesinfo vom 10. Oktober 1991.
Wiederum weniger ernst zu nehmen bei dieser Frage des Schutzes ist das, was ich gestern zum Beispiel lesen konnte. Offenbar wenig aufeinander abgestimmt wurden wir oder werden wir heute Nachmittag gleich von 2 verschiedenen Seiten mit den Grünen, mit der Grünen Partei konfrontiert. Auf der einen Seite kommt Grüntour aus Stuttgart durchs Land. Es sind ja nun auch bald Wahlen. Diese Grünen aus Stuttgart, aus Baden-Württemberg, haben für Freiburg doch extra ihr Motto geändert. Statt irgendwas mit Ökologie haben sie umgestellt auf Asyl. Das sieht dann so aus. 16 Uhr, 16.30 Uhr Empfang bei OB Böhme, dann kommt Peter Heller an die Reihe. Dann gibt es ein kleines Gespräch mit Mann und Frau von der Straße, aber nur eine halbe Stunde und natürlich ganz zufällig und auch ganz schnell. Dann nach einer halben Stunde gibt es bereits eine Pressekonferenz und dann abends gleich noch einen Ringkampf zwischen Rezzo Schlauch und Wilfried Gollner, heute Abend also im Löwenbräukeller in Freiburg um 20 Uhr, das Thema Asyl. Die zweite Delegation der Grünen kommt aus Straßburg und sie macht immerhin etwas Naheliegenderes. Sie sprechen sogar mit Flüchtlingen. Die Presse ist hierzu übrigens herzlich eingeladen. Ich sehe sie schon, wie sie der Familie ein Stück Zwiebelkuchen überreichen und gleich auch noch neuen Süßen einschenken. Angekündigt ist dieses Gespräch mit der Regenbogenfraktion aus Straßburg höchst dramatisch. Zitat: Ziel dieses Gespräches ist es, konkrete Ansätze für ein friedliches Zusammenleben von AusländerInnen und Deutschen zu suchen. Ein erster Schritt dazu ist das gegenseitige Kennenlernen. Hört, hört. Zitat weiter: Ich möchte mit dieser Veranstaltung eine Wende in der gegenwärtigen Diskussion über Ausländerfragen und das Asylrecht einleiten. Zitat Ende. Ja, sogar eine Wende ist vorgesehen. Machen wir hier im Anti-Abschiebe-Info stattdessen weiter mit einem Rückgriff auf die Debatte vom letzten Sonntag.
In unserem Debattenplatz am letzten Sonntag wurde in einer Gesprächsrunde mit Flüchtlingen, Asylbewerberinnen, anderen Ausländerinnen, Leute, die in verschiedenen politischen Gruppen und Organisationen arbeiten und Rechtsanwältin, über das Thema Ursache der Angriffe, Mord und Mordversuche an Ausländerinnen und insbesondere an Flüchtlinge. Wie die Moderatorin selbst sagte, das Erkennen von Ursachen ermöglicht, Gegenstrategien zu entwickeln, Widerstand aufzubauen, Ursachen zu bekämpfen, und darum ging es in der zweiten Hälfte der Sendung. Diese Debatte am Sonntag war eigentlich überfällig. Sie hätte längst geführt werden müssen und sie muss weitergeführt werden. Ansonsten rennen wir der Sensation und insofern der Attraktion der Angriffe hinterher. Rassismus wird dann zur Modethema, auch bei Radio Dreieckland, und das hat in ein paar Monaten kann keine Bedeutung mehr haben. Zuerst war die Frage an den Betroffenen in der Sendung, wie sie diese Entwicklung sehen und wie sich das Ganze auf sie ganz persönlich auswirkt.
So wie sie früher, diese ganze Rede, dass über 100.000 Flüchtlinge abgeschoben werden, das ist direkt in diese Unsicherheit auch verstärkt jetzt diese Angriffe gekommen. Die waren unsicher, die sind jetzt noch mehr unsicher, man kann sagen, also. Und auch natürlich Angst.
Und was soll ich sagen, ich wohne im Erdgeschoss und ich lebe jetzt in Angst. Und in jeder Zeit, denke ich, kann in jeder Zeit irgendjemand eine Molotow auf meine Wohnung und meine Kinder, unser Kinderzimmer ist gerade an die Straße. Und was soll ich machen, ich weiß leider nicht. Manchmal denke ich.
Zu der Frage Gründe und Ursachen dieser Anschläge.
Die Rassismus ist nicht gegen die Ausländer, sondern auch gegen die Ostdeutschen.
Diese Wiedervereinigung ist ja zum Beispiel auch verkauft worden als das Zusammengehen von deutschen einheitlichen Blutes, Brüder und Schwestern. Was man aber feststellen kann, ist irgendwie, dass das ja kein Solidarisierungsprozess war, wo sich Menschen aufgrund gemeinsamer sozialer, politischer oder sonstiger Interessen in irgendeiner Form zusammengeschlossen haben, sondern das, was sich dort abgespielt hat, ist im Grunde genommen ein Gewaltakt gewesen. Von hier aus gesehen, von dort aus ist das nochmal was anderes. Und meiner Ansicht nach ist es so, dass dieser Gewaltakt auch bei denjenigen, die heute die Anschläge machen, den Mut dazu, jetzt sich weiter zu formieren, zum Beispiel gestärkt hat. Das erklärt aber noch nicht die Ursachen dieser ganzen Angelegenheit. Das ist eher ein Verstärkungseffekt, Deutschland wieder Weltmacht und so weiter und so fort. Auch die Politik allein kann das, glaube ich, nicht erklären. Ich glaube, was da unter anderem noch eine Rolle spielt, ist, dass es in Deutschland seit mehr als 100 Jahren einen eingeübten Rassismus gibt. Ein eingeübter Rassismus, der meiner Ansicht nach nicht zu unterschätzen ist, in seiner Wirkung, in seiner sozialen Vererbung, sage ich jetzt mal, der sich fortträgt bis heute und der zum Beispiel im Ausländergesetz oder in solchen Bestimmungen wie dem Artikel 19 Arbeitsförderungsgesetz, Deutsche sind bei Arbeitsplatzvermittlungen Ausländern vorzuziehen, ich glaube 3 oder so. Sowas zum Beispiel spielt einfach auf Dauer und über einen Zeitraum hinweg einfach eine große Rolle. Das ist das eine. Und ein zweiter Punkt, den ich noch kurz ansprechen will, ich glaube auch, dass sich innerhalb der Gesellschaft in den vergangenen 15 bis 20 Jahren Veränderungen breit gemacht haben in Richtung einer Aufsplitterung der Gesellschaft in sehr verschiedene einzelne Gruppierungen, die sehr unterschiedlich auch von der staatlichen Politik behandelt werden. Man hat nicht mehr einfach eine große Schicht von Leuten, die lohnabhängig sind und die jetzt sozusagen vom Einkommen, von den Arbeitsbedingungen her und so weiter einfach eng zusammen sind sozusagen, sondern man hat dort eine riesige Spreizung von den Ausländern, die meistens in den schlechtest bezahltesten Berufen und mit den schlechtesten Arbeitsbedingungen leben, bis hoch zu Meistern, die, was weiß ich, bei Daimler-Benz ihre 7.000, 8.000 Mark verdienen. Und die zum Beispiel heute ein großes Interesse daran haben, ihren Job zu behalten und deshalb auch damit einverstanden sind, dass die Drecksarbeit in so einem Laden zum Beispiel andere machen. Und das ist, glaube ich, auch eine Entwicklung, die mit dazu beigetragen hat, dass bestimmte rassistische Positionen sich verfestigen bei bestimmten Leuten. Und wo sowas wie diese deutsche Einheit oder der Krieg gegen die minderwertigen Muslimen des Irak oder sowas.
Ihr hört das Tagesinfo vom 10. Oktober 1991.
Soweit ein kurzer Ausschnitt aus der Debatte vom letzten Sonntag. Natürlich muss die Diskussion dazu weitergeführt werden. Nun aber vielleicht als Blick über Freiburg hinaus ein ganz kurzer Blick dessen in das, was in Berlin im Moment stattfindet. Kurz vor der Sendung konnten wir ein Telefongespräch führen mit den autonomen Flüchtlingsgruppen bzw. mit der Koordination davon in Berlin.
Richtig, es gibt in Berlin eine ganze Reihe von Aktivitäten, die verschiedene Gruppen parallel betreiben. Also da sind erstmal zu nennen von SOS Rassismus, die Heime schützen, Präsenz vor Heimen irgendwie versuchen zu organisieren und zum Teil auch in Form von Mahnwachen. Es laufen außerdem Aktionen gegen die Verschubung von Bundesland zu Bundesland, also vor allem hier in Berlin, in die neuen Bundesländer. Es hat schon vor einiger Zeit, und das läuft jetzt immer so alle paar Wochen mal wieder, das ist noch nicht direkt mit Flüchtlingen, aber das betrifft rassistische Übergriffe in U-Bahnen zum Beispiel, die laufen. Und aktuell vor allen Dingen die Arbeit mit Flüchtlingen, mit jetzt inzwischen so 40 bis 50 Flüchtlingen, die aus den neuen Bundesländern auf eigene Faust nach Berlin zurückgekommen sind. Und die mussten eben erst versteckt werden und inzwischen gibt es da so eine etwas kippelige Zusammenarbeit mit der Kirche, die inzwischen aufgenommen hat. Und da entscheidet sich jetzt gerade in diesen Tagen einiges, wie das mit denen weitergeht.
Also die sind im Moment halb legalisiert quasi?
Ja, es ist im Moment so eine de facto Legalisierung. Die haben sowas wie Kirchenasyl und wir das organisiert haben, sind auch da erstmal, die bewachen uns zum Beispiel auch da im Moment in diesem Haus, wo die wohnen und es hat auch der Bezirk da schon gesagt, sie übernehmen die soziale Verantwortung. Das heißt, es läuft im Moment auf so eine de facto Legalisierung hinaus.